Ja, wir haben heute ein super spannendes Thema. Das liebe Geld. Mache ich unsere PowerPoint hin. Ich möchte die früher schon da waren vielleicht und diesen Gottesdienstflyer in der Hand haben, die haben vielleicht schon gelesen in dem Text, von dem wir heute ausgehen. Und ich lese ihn mal vor, so wie er auf dem Blatt ist, nach Luther. Und da heißt es von Jesus in der Bergpredigt, in dieser ersten großen Rede, die Matthäus und von Jesus überliefert, da heißt: Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und an dem anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das liebe Geld. Also ich, bei der Vorbereitung, da habe ich schon gemerkt, es ist ein sehr breites, großes Thema. Keine Ahnung, wie man das schafft, jetzt in 30, 25 Minuten hier zu entfalten, aber wir gehen da mal rein hier jetzt in dieses Thema, das jeden von uns in irgendeiner Art und Weise ja doch betrifft. Und wenn wir den Text so gehört haben, dann merken wir schon, Jesus war kein Schwabe, kein Schwab. Weil wenn Jesus ein Schwab wäre, dann würde im Neuen Testament keine einzige Stelle über Geld vorkommen. Aber die Bibel, sie spricht das Thema doch ziemlich oft an. Weil der Schwabe sagt ja, über Geld schwätzt man nicht, Geld hat man. Also für die Nichtschwaben, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Aber Jesus und die Bibel spricht viel über Geld. Irgendjemand hat mal ausgerechnet, Geld und Besitz kommt über 2000 Mal in der Bibel vor. Nicht, weil es ein schlechtes Thema wäre, sondern weil da auch vielleicht eine große Gefahr drin liegt. Jesus, wir kommen in die Bergpredigt rein, ich will nur ein paar Takte sagen zu dieser Bergpredigt. Zu der erste große Rede, die uns von Jesus überliefert wurde, ist auch gerade das Thema unserer Predigtreihe die nächsten Wochen. Und für mich ist die Bergpredigt eigentlich diese Predigt, die Auslegung und Erklärung und auch die Verschärfung der 10 Gebote. 1200 Jahre vorher hat Gott auf dem Sinai dem Volk Israel 10 Gebote gegeben und bis dahin zur Zeit von Jesus hat sich so manches entwickelt und vielleicht auch bis heute unserem Kopf festgehalten, nämlich die Idee bei frommen Menschen, ich könnte diese 10 Gebote halten. Ich schaffe das. Weil da heißt, du sollst nicht töten und ich habe noch niemanden umgebracht. Gleichung, also habe ich gehalten, Gott müsste mit mir zufrieden sein. Aber Jesus sagt dann in der Bergpredigt falsch, denn wer zu seinem Bruder sagt, du Narr oder du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Also was Jesus hier macht in dieser Bergpredigt, ganz schön krass. Er erklärt nochmal die 10 Gebote ganz neu. Er sagt zum Beispiel, wenn dein Auge dich verführt, rausreißen. Wenn deine Hand dich verführt, abhacken. Ziemlich krass, oder? Und Jesus macht in der Bergpredigt eines ziemlich deutlich, und zwar er sagt, vergiss es, du wirst meine Gebote nie halten können. Das geht nicht. Denn auf Missachtung vom Gebot steht nicht 20 Euro Strafzettel oder 5 Punkte in Flensburg oder 20 Vaterunser, sondern Tod. Ziemlich krass für uns. Aber was ist die Lösung? Und die Lösung ist auch ganz einfach. Die Lösung heißt Vergebung. Und die Lösung heißt Jesus. Ich bin der, der dir vergibt. Du wirst sie nie halten können. Auf diesen Weg halten wollen, wirst du nie zu Gott kommen. Aber ich bin der, der vergibt. Komm zu mir. Ich vergebe dir und wir gemeinsam im Heiligen Geist, die Kraft in dir, werden uns auf diesen Weg machen, das zu tun, was Gott will. Und das Ergebnis, die Vergebung angenommen zu haben und erfahren zu haben, heißt Liebe. Liebe zu Jesus. Und da sind wir mittendrin in dem, was Jesus sagt, wenn er die Zusammenfassung dieser 10 Gebote beschreibt mit diesen Worten: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von deinem ganzen Verstand. Es geht um Liebe. Liebe zu Gott, und es ist gut. Und es ist wichtig, wenn wir das hier im Kopf haben, wenn wir über das Geld reden. Es geht um Gott. Es geht um Liebe zu Gott, wie wir es gerade auch gesungen haben in vielen Versen hier. Und Jesus sagt hier in diesem Text, 6,24, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Da kann sich was in dein Leben reinschleichen, das will Gottes Platz wegnehmen. Und Jesus legt hier im Prinzip einen Punkt, das erste Gebot, aus. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Du sollst ihn nicht verlassen, sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und da kann sich was einschleichen, was sich zum Gott entwickelt. Das Wort Mammon fand ich ganz spannend, weil das Wort Mammon hat eine interessante Bedeutungsgeschichte hinter sich. Ganz am Anfang hat Mammon als Verb bedeutet anvertrauen. Also früher war das noch so, man hat sein Geld auf die Bank getragen. Heute überlegt man sich's. Aber ich vertraue mein Geld an. Oder ich mein Besitz vertraue ich jemand an. Der passt da gut auf mich auf. Das Wort hat sich weiterentwickelt und später wurde das Wort Mammon benutzt auf etwas, worauf ich vertraue. Also ich vertraue da drauf. Und bei Jesus und zu seiner Zeit wurde das Wort Mammon zum Hauptwort, das heißt, es wurde in Gott. Und interessant, diese Bedeutung von diesem Wort kann sich ja in unserem Leben ja auch so durchziehen. Gott hat mir was anvertraut, auf einmal fange ich an, darauf zu vertrauen, und zum Schluss gibt es nichts anderes mehr als dieser Besitz, dieses Geld, was mir wichtig geworden ist. Und wir müssen gleich am Anfang feststellen, die Bibel ist grundsätzlich nicht gegen Besitz und Geld. Geld ist auch neutral, man kann Gutes machen, man kann aber auch Schlechtes machen. Aber sie spricht das Thema immer wieder an, weil doch im Geld und Besitz sowas drinsteckt, was sich ganz vergrößert in unserem Leben. Es war eine Gedanken und dann auch ganz vermehren möchte und den Platz von Gott einnehmen möchte. Aber viele bedeutende Persönlichkeiten in der Bibel, die waren doch ziemlich reich, Vorbilder. Und sie wurden von Gott auch selten oder eigentlich nie wegen ihrem Reichtum kritisiert. Und einer davon, das war der König David. Und dieser David schreibt: Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Bei diesen Menschen aus der Bibel, bei ein paar von ihnen, kommt zum Ausdruck, was ihre Einstellung war. Und dieser David, er kann sagen, er hat gewusst, alles auf dieser Erde kommt von Gott. Es kommt alles von Gott. Alles kommt von Gott. Dieser David, als er den Tempel einweiht, der einiges prächtiger war wie unser Saal hier, schreibt: Von dir ist alles gekommen und von deiner Hand haben wir es dir gegeben. Herr unser Gott, all dies viele, das wir herbeigebracht haben, dir ein Haus zu bauen, deinem heiligen Namen, ist von deiner Hand gekommen. Es ist alles dein. David und manch andere, oder auch der Mose, der Führer vom Volk Israel einige Jahre zuvor, schreibt: Sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen. Für diese Männer und Frauen aus der Bibel war das erste Priorität, zu wissen, alles, was ich habe, kommt von Gott. Alles, was ich habe, besitze, kommt von Gott. Und es gilt nicht nur für den Besitz und mein Geld, es gilt auch für meine Kraft, weil ohne meine Kraft könnte ich es gar nicht machen. Es gilt für meine Gesundheit. Wer mal schnell ein paar Wochen ausgenockt wird wegen der Grippe oder wegen Bandscheibenvorfall, der weiß, wie schnell es anders sein kann. Meine Intelligenz, Ideenreichtum, mein Erbe, vielleicht, wenn ihr mir geerbt habt oder erbt, oder die Tatsache, dass ich hier vielleicht in der reichsten Gegend dieser Welt geboren bin. Vor 200 Jahren sah sie anders aus. Stichwort Maikäfersuppe, die auf dem Fußbahnhof draußen waren, bei diesem Vortrag. Ich habe erst gestern gelesen, dass ein europäischer Haushalt besitzt 10.000 Gegenstände ungefähr. Man könnte mal nachzählen daheim. Messer, Gabel, Löffel, Bücher und so weiter. Alles von Gott. Und der David, der Mose und viele andere war das klar. Und das ist so wichtig für unser Leben, das festzuhalten. Es kommt alles von Gott. Und deshalb gibt es Verantwortung. Und das sagt uns die Bibel auch. Was wir von Gott bekommen haben, dafür habe ich Verantwortung. Viel oder wenig. Es ist meine Verantwortung, die ich Gott gegenüber habe. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, wenn wir überhaupt über Geld oder Besitz nachdenken. Das immer wieder ganz fest für sich, sich ganz fest bewusst machen, es kommt alles von Gott. Von ihm kommt alles, was ich habe, die 10.000 Gegenstände daheim. Und die Bibel spricht auch davon, dass wir eines Tages dafür Rechenschaft ablegen müssen, was wir mit dem, was Gott uns gibt, gemacht haben. Da ist die Bibel genauso offen wie über andere Themen. Und es ist immer wieder gut, sich das bewusst zu machen. Weil wir leben als Christen mit einer Hoffnung und die Zukunft dessen, dass wir eines Tages bei Jesus sein werden. Aber auch da werden wir nicht nur Harfe spielen, sondern eines Tages Rechenschaft geben müssen für das, was Gott uns anvertraut hat. So bringt Jesus das auf dem Gleichnis zum Punkt zum Beispiel. Heinrich Deichmann, bekannter Schuh-Deichmann, ist der Sohn vom Gründer, schreibt, Geld ist für mich als Christ, was mir anvertraut wurde. Über die Verwendung des Gelds muss ich vor Gott Rechenschaft ablegen. Ich muss vor Gott die Fragen beantworten können, welche sinnvollen Dinge habe ich mit meinem Geld, meinem Einfluss und meiner Zeit bewirkt. Hat er wahrscheinlich gelernt von seinem Vater, nicht nur auswendig gelernt, sondern ins Leben integriert. Sein Vater schreibt, am Ende meines Lebens wird Gott mich nicht fragen, wie viele Schuhe ich verkauft habe. Er wird wissen wollen, ob ich wie ein wahrer Christ gelebt und das Evangelium verkündigt habe. Also dieses Wissen um diesen, woher mein Geld, mein Besitz kommt, ist nicht nur bei den Helden der Bibel, es ist auch in unserer Zeit noch da. Und ich wünsche uns, dass wir uns das immer wieder auch verinnerlichen, bewusst machen. Mein Geld, mein Alles, es gehört Gott. Jesus weiß, dass aus dem Mammon, also dem, was mir anvertraut ist, ein Mammon werden kann, etwas, auf das ich mich verlasse, vertraue. Und dass aus diesem ein Mammon wird, nicht mein Gott. Was mir das Wichtigste ist in meinem Leben. Vertrauen, verlassen. Haben wir so manche Versicherungen? Also was verlassen wir uns denn so? Haftpflicht, Autohaftpflicht, Hausratsversicherung, Gebäudehaftpflicht, Lebensversicherung, Rentenversicherung. Wer das alles hat, der lebt gefühlt oder denkt er zumindest recht entspannt. Aber wir haben auch mal gesehen, dass das mal ganz schnell weg sein kann. Auf was verlasse ich? Auf wen vertraue ich? Und Jesus sagt, mach dein Herz an Gott fest. Dort, wo dein Schatz ist, ist auch dein Gott. Mach dein Herz bei Jesus fest und frag ihn, wie du mit Besitz und Geld, mit dem, was du hast und Gaben und Talenten umgehen sollst. Und er wird dir einen Weg zeigen. Sicher, er möchte das. Schatz, Jesus sagt hier, sammelt Schätze. Aber nicht auf der Erde, wo sie verrotten oder wo die Motten sie fressen. Also Motten gab es damals auch schon, meine lieben Hausfrauen. Die Männer und Frauen sind schon Jahrtausende auf der Jagd nach diesen Viechern, die die Klamotten da fressen wollen. Oder Rost. Mein Auto ist heutzutage nicht mehr so das Problem. Mein erstes Auto, da hat der TÜV noch, da haben wir versenkt. Aber sammelt euch Schätze. Nicht auf dieser Erde, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Es ist interessant, ich war ja in einer Gemeindegründung in Spanien, wenn Menschen zum Glauben gekommen sind und dann zur Gemeinde kamen, hat mich überrascht, oft war eine der ersten Fragen, wie gehe ich jetzt mit Geld um? Wie mache ich denn das jetzt mit meinem Geld? Und was will denn jetzt Gott von mir? Fand es super spannend. Deshalb auch so die Frage auch mit dem Thema heute, was sagt denn die Bibel darüber? Was heißt denn Schätze zu sammeln im Himmel? Wofür möchten Gott, dass wir unser Besitz, unser Geld einsetzen? Mein Eigentum, für was und wie? Vielleicht hilft uns auch da nochmal diese Ansage von Jesus, der sagt, wenn er die Gebote zusammenfasst, sollst Gott lieben, mit dem ganzen Herzen, Seele, Verstand, und deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn wir die Bibel angucken, da wo Gott Menschen doch eher kritisiert, wo sie es nicht ausgeben, sind es genau diese zwei Bereiche. Den Nächsten lieben, man könnte es vielleicht zusammenfassen, so der soziale Bereich, und Gott lieben, den geistlichen Bereich. Bei den Nächsten, da wird ganz oft in der Bibel angesprochen, Armen, Bedürftige, die weniger haben wie ich oder wir. Witwen und Waisen, die keine Absicherung hatten und kein Hartz IV und keine Rentenversicherung. Das sind Menschen, die uns brauchen, die ein bisschen mehr haben. Einmal kam ein junger Influencer oder Start-Upper zu Jesus, reicher Jüngling hieß er auch in der Lutherbibel, der hat gefragt, Jesus, was muss ich tun, dass ich in den Himmel komme? Und Jesus sagt, also gut, ich bin kein guter Meister, weil gut ist nur Gott, aber du kennst die Gebote, du sollst nicht töten, du sollst die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach zu ihm, also dieser junge Mann, von Herzen und echt, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus erklärte ihm jetzt nicht nochmal extra die Bergpredigt, so mit Gedanken und mit Narr und so, sondern Jesus sah ihn an und hat ihn lieb gewonnen und sagt, eins fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Oder Jesus sagt auch, was ihr getan habt, einem meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Dieser Bereich, dieses des Nächsten. Oder Paulus geht dieser Frage mal nach und sagt, mit meiner ganzen Lebensführung habe ich euch gezeigt, dass wir Arbeit und Mühe nicht scheuen dürfen, denn dann können wir den Bedürftigen helfen, wie es unsere Aufgabe ist. Denkt immer an die Worte, die Jesus der Herr selbst gesagt hat, auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Das heißt, schaff ein bisschen mehr, als dass du brauchst, weil es gibt andere, die brauchen das. Und dieser Bereich, dieser eine Bereich, den Nächsten zu lieben oder soziale Verantwortung, wo auch Familie, Großfamilie, Volk in der Bibel noch mit reingehört, auch gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, da kommt ganz oft dieser Punkt hier, Arme und Bedürftige. Wofür? Was ist dran? Und da haben wir sicherlich im 21. Jahrhundert mit Internet und allem Möglichen eine globalere Verantwortung als zur Zeit Jesus, als mancher wahrscheinlich nur sein Dorf und das Nachbardorf gekannt hat und vielleicht noch Jerusalem. Wir wissen um die Frauen, die in Bangladesch unsere Kleider nähen unter ihren Umständen. Und wir wissen auch um diese Männer im Herzen Afrikas, die mit ihren eigenen Händen die seltenen Erden rauskratzen, damit unser Handy funktioniert. Jesus gibt Verantwortung. Wir fragen, für was? Jesus, er sagt's. Und dann gibt's einen zweiten Bereich. Jesus sagt auch noch, Reiche und Arme, oder sagt, ich sage die Sprüche, begegnen einander, der Herr hat sie alle gemacht. Es gibt da eine Verantwortung füreinander, die Bibel herausstellt bei dieser Frage Geld. Aber es gibt noch diesen anderen Bereich, Gott lieben. Nenn es mal der geistliche Bereich. Im Alten Testament umfasst er eigentlich das ganze gottesdienstliche Leben mit allen Aufgaben. Mit allen Leviten, Priestern, mit dem Tempel. Und Gott hat es im Detail damals geregelt. Also dieser Bereich, wo es um Gott geht, um Gottesdienst geht. Oder auch übertragen aufs Neue Testament und auf uns, wo es um Gemeinde geht, um Gottes Gemeinde in dieser Welt, um uns als Ortsgemeinde, die es uns möglich macht, zu hören, das weiterzusagen, den Missionsauftrag umzusetzen, geht nur, wenn man bereit ist, abzugeben. Das ist ein spannendes Thema, wo Gott uns damit hineinnimmt. In diese zwei Bereiche, wenn wir uns die Frage stellen, Herr Jesus, für was? Der eine Bereich und dieser andere Bereich, den Nächsten zu lieben und Gott zu lieben. Weil nur so kann diese frohe Botschaft auch weitergesagt werden. In diesem geistlichen Bereich, wo Gott uns in die Verantwortung hineinnimmt. Und das Interessante bei beiden Bereichen sagt Gott auch immer wieder, prüft mich. Prüft mich. Ich weiß, hergeben, das ist schwer, für manche mehr, für manche weniger. Aber Gott sagt, prüft mich. Ihr werdet erfahren, dass ich zu meinem Wort stehe. Und die Frage ist ja ganz oft, oder kam zu mir, ja, wie viel will denn jetzt Gott von mir? Also, jetzt sag mir doch endlich, ja, was will er denn? In dem Bereich Gott lieben im Alten Testament, da wird einiges vom Zehnten gesprochen, also wenn es um das gottesdienstliche Leben geht. Vom Zehnten, den Gott von uns möchte, aber es ist meistens nicht nur ein Zehnter, es gibt verschiedene Zehnte. Die Zehnten, die Leviten unterstützen, die wiederum die Priester, den Gottesdienst, den Tempel. Ich habe einen ganz interessanten Zehnten gefunden, den Gott da mal im 5. Mose ausspricht und der eigentlich auch zeigt, dass Gott uns auch was gönnt. Da heißt, du sollst verzehnten den Ertrag und du sollst vor dem Herrn, deinem Gott, diesen Betrag oder diesen Teil essen. An der Stelle, den euch zuweise, später Jerusalem. Und wenn ihr zu weit weg seid, dann macht aus dem Zehnten Geld und dann geht nach Jerusalem und dann dort und gibt das Geld für alles, was deine Seele begehrt. Für Rinder, Kleinvieh und für Wein, für starkes Getränk und für alles, was deine Seele wünscht und isst dort vor dem Herrn, deinem Gott und nimm die alle mit rein, die es nicht so dicke haben wie du, die es brauchen. Also Gott gönnt uns auch was. Haben wir so vorgestellt, so Brudergemeinde, so ein Jahres Netto-Zehnten von jedem von uns. Wir treffen uns hier und gehen damit zum Edeka, kaufen den leer und laden alle ein, die es nicht so dicke haben. Hey, das ist auch die Bibel, die gönnt uns was. Aber das Interessante ist, dass Jesus sich eigentlich nie mehr auf diesen Zehnten beruft. Eine spannende Sache. Fragen wir Jesus, was willst du von mir? Oder fragen mich Menschen, da muss ich sagen, Jesus hat auch nach dem Missionsbefehl keine betriebswirtschaftliche Rede mehr gehalten, sondern immer, wie man das Ganze jetzt umsetzt und finanziert. Das eine, was ich gesagt habe, es steht da die Menschen, mein Werk, meine Gemeinde. Bei dem jungen Mann, bei diesem jungen Influencer, da sagt Jesus alles. Muss ich schlucken. Ich habe erst vor kurzem einen Andacht gelesen von unserer Tochter Hudson Taylor. So ein großes Vorbild von mir. Er hatte mal noch eine Silbermünze in der Tasche. So vor seiner Ausreise nach China. Dann hat es geklopft, ein Mann stand vor der Tür und sagt, Hudson, komm zu uns, meine Frau liegt im Sterben, meine 4 Kinder, ich bin allein mit denen. Ich habe kein Geld, ich kann keinen Priester holen, der kostet nämlich Geld. Komm du mit und bete für meine Frau. Und Hudson, er läuft dorthin, er fühlt in der Hosentasche, das kennt ihr vielleicht auch, heute fühlt man das Handy, früher das Geld, die Silbermünze, und ihm ist so ganz komisch, er weiß, die haben nichts zum Essen, gar nichts. Er geht dahin und sieht dieses Elend, diese Frau, dieses jämmerliche Zimmer, in dem die ganze Familie wohnt, und er fängt an zu beten vor diese Familie, und es läuft einfach nicht mit dem Gebet, kennt ihr vielleicht auch mal. Und er hört auf und kramt seine Münze raus, und er hat gekämpft und gibt diesen Mann sein letztes Geld, seine letzte Münze. Und sagt, hier, nimm das. Und er betet dann weiter, frohen Herzens. Alles. Die Geschichte geht dann weiter. Am nächsten Tag kam eine Post, da war eine Goldmünze drin. Gott versorgt. Alles manchmal. Paulus sagt hier, arbeite so mehr als du brauchst, damit du abgeben kannst. Also die Bibel lässt es ein bisschen offen. Wer eine Richt nur braucht, kann sich am Alten Testament orientieren, aber Jesus stellt uns vielleicht eine ganz andere Frage, nämlich die Frage dreht sich um, nicht wie viel muss ich denn geben? Hilft ja auch, gib mal einen Zehnten, ist alles okay, dann sind die zufrieden, ich bin zufrieden, ich habe gutes Gewissen, Gott für dich und die Welt. Nee, wie viel brauche ich denn wirklich? Oder was möchte Gott von mir? Und das kann ganz individuell und ganz unterschiedlich sein. Wir setzen zur Landung an. Geld, ein ganz großes Thema. Gott dienen. Du kannst nicht Gott und dem Mammon dienen. Und am Ende von diesem Kapitel, wo es auch um Sorgen geht, sich zersorgen, wo Jesus sagt, ich sorge für euch, steht ein Vers, der Richtschnur sein kann für unser Leben, für unseren Umgang mit Besitz und mit Geld und mit allem, was Gott uns anvertraut hat. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Mein Reich, sagt Jesus an erster Stelle. Was das bedeutet, darüber kann man reden. Was es konkret bedeutet, von meinem Jahresbudget, mit was auch immer, kann man auch reden und vielleicht auch Regeln finden oder Aber was es wirklich bedeutet, muss Jesus dir deutlich machen. Matthäus 6, 33. Fand ich ganz nett, heute Morgen hat mein Wecker geklingelt um 6.33 Uhr, habe ich an den Vers gedacht. Also wenn ihr der Wecker morgens auf 6.33 Uhr stellt, dann denkt an diesen Vers, ist ein guter Spruch für jeden Tag, trachtet zuerst heute nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und so wird euch alles andere zufallen. Ich möchte noch beten und dann steigen wir ein und singen ins Lied mein ganzes Leben. Jesus, ein spannendes Thema, was du da aufbringst, auch in dieser Bergpredigt. Ein spannendes Thema, weil es uns betrifft zum einen, weil wir denken, wir haben nie genug oder wir haben so viel und wollen immer mehr. Und weil wir uns auch ganz ernsthaft die Frage stellen, Herr, was willst du von mir? Wie gehe ich mit dem um? Und ich bitte dich von Herzen, hilf uns, das alles das Gute, was wir haben, ob viel oder wenig von dir zu sehen. Und da, wo es dran ist, auch wie diese arme Witwe unser Schärflein hineinzulegen, weil du es uns deutlich machst. Vater im Himmel, ich bitte dich sehr, zeig uns ganz persönlich jedem Einzelnen diesen Weg, auch wenn es um dieses Thema Geld und Besitz geht. Den Weg mit dir, den wir ausmachen mit dir, an unserem stillen Kämmerlein vielleicht und dann auch diesen Weg gehen und dann aber auch erleben, dass du segnest, weil du gibst, was wir brauchen und oft so vieles mehr. Vielen Dank dafür, dass wir das viele Gute, was wir haben, auch genießen dürfen, dass es auch angelegt ist in deinem Wort, dass uns es gönnt und lass uns über dem allen den Nächsten nicht vergessen. Amen.